Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ja, das ist ein Zitat von Albert Einstein. Und dieses Zitat von Albert Einstein habe ich gewählt, um diesen fragwürdigen Geniebegriff mal ein bisschen in den Fokus zu stellen. Einstein ist die Verkörperung des Genies. Wenn man jemanden fragt, wer ist ein Genie für dich, dann wird im Allgemeinen gesagt, Albert Einstein. Fragt man, wer ist ein sportliches Genie für dich, dann nennt man vielleicht Michael Jordan. Das Verrückte ist, dass die Einschätzung der Außenwelt mit der eigenen Einschätzung dieser Personen überhaupt nichts zu tun hat. Einstein selbst hat sich eben nicht als Genie gesehen, sondern als er von einem Journalisten gefragt wurde, was das Geheimnis seines Erfolges ist, hat er geantwortet, nicht seine Begabung wäre so außergewöhnlich, außergewöhnlich bei ihm wäre nur Stirn und Nase. Da kommt der Titel meines Vortrages her, was meinte Einstein mit Stirn und Nase? Er meinte, dass er die Stirn hat, seinen eigenen Ideen Raum zu geben. Und die eigenen Ideen, wo kommen die her? Aus der Intuition, und die Metapher für die Intuition ist die Nase. Er hatte also die Stirn, seiner Nase zu trauen.
Sie hatten aber auch Michael Jordan angefügt.
Ja, Michael Jordan gilt ja als das Ballspieltalent des letzten Jahrhunderts, als der größte Basketballspieler aller Zeiten. Und auch er wurde von einem Journalisten interviewt und gefragt, was das Geheimnis seines Erfolges ist. Und der Journalist hatte erwartet, Michael Jordan würde sagen, ja, er hatte eben das Talent, er ist ein Schwarzer, er kann hoch springen. Was hat er geantwortet? Er hat geantwortet, weil er mehr Schmerzen aushalten kann als andere. Was bedeutet, dass er einfach mehr geübt hat als andere. Er hatte natürlich dieses Talent, aber er hatte eben auch den Ehrgeiz und den Willen, etwas Außerordentliches zu schaffen, und hat aus diesem Grunde Belastungen auf sich genommen, die andere Leute nicht auf sich nehmen wollen.
Einstein und Jordan waren keine Weicheier. Das machen ihre Äußerungen klar. Sie sind beharrlich, sie halten Schmerzen aus. Sie gehen mit Widerständen so um, dass die Widerstände sie weiterbringen. Ist das, was Sie eigentlich auch kritisieren, dass man vielleicht Kinder zu sehr in Watte packt?
Auf jeden Fall. Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Ja, also ich finde, dass man dem Kind gegenüber ehrlich sein soll. Also wenn das Kind eine wirkliche Leistung erbringt, dann muss man das Kind ehrlich für diese Leistung loben. Ich bin aber nicht der Meinung, dass man das Kind über den grünen Klee loben muss, wenn die Leistung nun auch nicht außergewöhnlich ist. Weil das Kind, glaube ich, unterbewusst spürt, ob man seine Meinung ehrlich kundtut oder nicht. Und wenn man dann für etwas belobigt wird, von dem das Kind eigentlich selbst weiß, dass es nichts Besonderes ist, dann macht man sich auch als Lehrperson schon unauthentisch und unglaubwürdig und verhindert damit auch die Entwicklung des Kindes.
Was wäre denn eine günstigere Ermutigung als das schnelle Lob?
Ja, das Kind auch zu ermutigen, Dinge gegen den eigenen Widerstand und den Widerstand von Äußeren zu einem Abschluss zu bringen. Also nicht eben direkt die Flinte immer ins Korn zu schmeißen, sondern eben auch mal länger dran zu bleiben. Und dann, wenn man das tut, dann sieht man ja auch, dass man den Kindern damit eine Freude ermöglicht. Wenn sie etwas gegen einen Widerstand geschafft haben, dann leuchten die Augen ja auch heller als bei allen anderen Sachen, weil sie dann stolz auf sich sind. Und diesen Stolz brauchen sie ja auch, um ein Selbstbewusstsein und Könnensbewusstsein zu entwickeln. Und das ist ja das, was man als Pädagoge möchte. Man möchte ja selbstbewusste Menschen erziehen. Und Selbstbewusstsein kommt nur dadurch, dass man die Kenntnis in die eigenen Fähigkeiten hat. Wenn man aber keine eigenen Fähigkeiten besitzt, weil man nicht gelernt hat, eine Sache lange zu tun, dann entwickelt man auch kein Selbstbewusstsein.
Also das Glück sozusagen als Überwindungsprämie. Wie unterscheiden Sie Selbstbewusstsein von Eigensinn?
Ja, ich denke, der Eigensinn ist notwendige Voraussetzung für Selbstbewusstsein, weil Selbstbewusstsein eben immer was mit Könnensbewusstsein zu tun hat. Und Können tut man etwas dadurch, dass man eine Sache praktiziert, auch wenn man Frustrationen ausgesetzt ist und man sich von seinem eigenen Weg nicht abbringen lässt.
Eigensinn ist Ihnen ein wichtiges Anliegen, eines, das immer wichtiger wird, sagen Sie. Das verstehe ich nicht ganz richtig, weil noch nie wurde in der Schule Individualisierung, Individualität so hoch gehalten. Noch nie war der Umgang mit Heterogenität, also mit Unterschieden unter den Kindern, so gesucht und so kultiviert. Wie erklären Sie das?
Ja, also für mich ist es so ein bisschen, wenn ich jetzt mal eine Metapher verwende, dann würde ich sagen, es geht so, ist so ein bisschen wie mit im Treibhaus großgezogenen Blumen. Natürlich am Anfang bemüht man sich, die Individualität der Kinder zu unterstützen, das eigene herauszukehren. Manchmal ist mir das sogar schon zu viel. Jedes Kind, was ein schönes Bild gemalt hat, ist ein kleiner Picasso. Wenn es mal ein Gedicht geschrieben hat, dann ist es direkt ein Goethe oder ein Shakespeare. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber die andere Seite ist ja, dass man dieser Kreativität, der muss man ja auch einen Raum schaffen. Und dieser Raum, den man der Kreativität schaffen muss, der ist mit richtigen Widerständen verbunden. Das heißt, da weht ein harter Wind. Wenn ich das Treibhauspflänzchen aus dem Treibhaus herausstelle und im Garten eingrabe, dann wird es von den Raupen gefressen und vom Wind erledigt. Und so sehe ich das bei den Schülern auch. Klar versucht man, diese Individualität herauszukehren, aber seine Ziele dann letztlich umzusetzen, bedarf noch ganz anderer Fertigkeiten. Und da kommt eben diese Beharrlichkeit in den Sinn und auch der Mut und die Diskussionsfreudigkeit, sich mit Widerständen auseinanderzusetzen. Und das vermisse ich in der Schule total.
Bleiben wir mal bei Einsteins Nase. Der hat sich ja Fragen gestellt, die gar nicht mehr so bekannt sind, aber Sie haben sie aufgelistet.
Ja, der Einstein war ja der Meister des Gedankenexperimentes. Der hatte einen ganz, ganz konkreten Zugang zur Physik. Und da hat er wirklich gedacht wie ein Kind. Der Einstein hat sich Fragen gestellt, wie ist es eigentlich, wenn ich mich auf ein Lichtteilchen draufsetzen würde und ich reite mit Lichtgeschwindigkeit durch das Universum und ich schalte dann eine Taschenlampe an. Was passiert mit dem Licht dieser Taschenlampe? Eilt mir dieses Licht voraus? Addieren sich also die Geschwindigkeiten oder passiert da was anderes? Oder er hat sich gefragt, wenn ich auf dem Lichtteilchen sitze und ich gucke auf meine Armbanduhr, läuft die Armbanduhr dann genauso schnell wie die Armbanduhr eines Menschen, der nicht auf einem Lichtteilchen sitzt? Einstein hat darüber nachgedacht, wie es ist, wenn ich mich in einem fallenden Aufzug befinde und dieser Aufzug hat keine Fenster. Ist das Gefühl, was ich da habe, unterschiedlich von einem Schwerefeld? Und mit solchen Fragen hat er gearbeitet und hat dann sich 20 Jahre lang die Werkzeuge, die mathematischen Werkzeuge drauf geschafft, um diesen Fragestellungen dann eine physikalische Antwort zu geben.
Also diese Fragen entsprechen so ein bisschen seiner Nase, würden Sie jetzt genau mit dem Bild sagen. Und die Nase, so habe ich jetzt von Ihnen gehört, wird auch bei Kindern sehr schnell belobigt. Also wenn sie so ungewöhnliche, kreative, originelle Einfälle haben, dann wird das sehr schnell überhöht. Hingegen die Stirn hat nicht mehr so gute Karten in der Schule. Das Üben ist mit Langeweile konnotiert, mit Abwechslungsarmut. Da muss was laufen. Der Schule ist auch Edutainment. Und dagegen haben Sie entschieden etwas.
Ja, das ist richtig zusammengefasst. Also ich bin der Meinung, dass diese Kreativität am Anfang, also sie wird zu sehr hoch gejazzt. Da wird jede kleine Regung, die wird beklatscht und belohnt. Und auf der anderen Seite, wie Sie gerade richtig gesagt haben, bin ich eben der Meinung, dass man Kindern helfen muss, auch einen gewissen Langmut zu entwickeln, also auch diese Disziplinseite zu entwickeln. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man das nicht macht, dann betrügt man die Kinder um ein ganz, ganz tiefgreifendes Erlebnis, nämlich etwas gegen Widerstände geschaffen zu haben.
Marco Wehr, Sie sind Physiker, Sie sind Philosoph, Sie sind Autor, Sie sind Musiker und Sie sind Tänzer und Tanzlehrer. Aus welcher Quelle speist sich diese Überzeugung?
Ja, diese Überzeugung speist sich aus allen Quellen. Das ist sozusagen die Summe dessen, was ich in meinen unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern gelernt habe und was ich eben auch als Lehrer permanent sehe und womit ich konfrontiert bin. Also wenn ich meine jungen Tanzschüler angucke, dann beobachte ich da einen ganz, ganz starken Trend der Lust, einfach einen zu großen Raum einzuräumen. Also ich habe natürlich nichts gegen die Lust, ganz im Gegenteil, bin ein lustbetonter Mensch und wähle meine Arbeiten so, dass sie mir Spaß und Freude machen. Aber sozusagen immer aus einer Laune heraus das Thema zu wechseln, ist weder förderlich für das Kind noch für den Lehrer. Und wir haben Kinder, und das sind die, die zum Beispiel das Tanzen nie lernen und die dann auch keine anderen Sachen wirklich lernen, Die sind dann 7 Wochen bei uns und machen Ballett und dann nach 7 Wochen kommt ein Unlustanfall. Dann kommen die Eltern und sagt, ja, die Friederike will jetzt nicht mehr Ballett machen, die spielt jetzt Flöte. Nach 5 Monaten wird die Flötenstunde gecancelt, man wechselt dann auf Tai Chi. Und so vergeht dann die Kindheit und nach 7 oder 8 Jahren, wo man was hätte lernen können, ist dann unterm Strich nichts übrig geblieben, außer dem steten Wechsel.
Liegt das daran, dass aller Anfang leicht ist?
Ja, also das ist tatsächlich so. Also wenn man sich anguckt, wie Lernkurven verlaufen, dann ist es am Anfang so, dass man relativ schnell lernt, relativ schnell auch zu einem Erfolgserlebnis kommt. Und das Problem ist, je länger man bei einer Sache ist und desto besser man sie kann, desto größer wird der Aufwand, um immer kleinere Schritte zur Verbesserung vollziehen zu können. Und natürlich muss man sich psychisch auf diesen Prozess einstellen, weil jemand, der eine Sache sehr lange macht, ist eigentlich permanent mit einer bestimmten Form der Frustration konfrontiert. Also wenn man lange etwas übt und man möchte besser werden, dann wird man nur dadurch besser, dass man sich mit den Sachen beschäftigt, die man nicht kann. Also das Üben dessen, was man kann, hilft einem nicht zwangsläufig weiter. Das sieht man bei den Straßenmusikern in Tübingen, die jeden Tag 10 Stunden spielen, aber die seit 10 Jahren dieselben Lieder spielen. Diese Lieder klingen nach 10 Jahren immer noch genauso schlecht wie am Anfang. Es ist also nicht nur die Zeit, die man aufbringt beim Üben, die einem hilft, sondern eben auch der Mut, sich dem eigenen Nichtwissen zu stellen. Und das bedeutet immer, dass man mit dem eigenen Scheitern konfrontiert ist.
Ziel wäre ja die Könnerschaft. Was zeichnet Könnerschaft aus?
Ja, ich finde, die Könnerschaft, die kommt eigentlich von alleine. Also die Könnerschaft ist nicht mein vordergründiges Ziel. Bei mir ist es so, wenn ich Sachen selbst mache, dann habe ich einfach eine Lust auf die Sache und diese Lust ergibt eine Motivation, die es mir leicht macht, mich lange mit der Sache zu beschäftigen. Und wenn ich mich mit dieser Sache lange beschäftige, dann kommt die Könnerschaft, die kommt eigentlich ganz von alleine. Das ist einfach eher ein lang ausdauerndes Spiel, was ich mit der Sache selbst ausfechte, die dann dazu führt, dass ich eine Sache und dann irgendwann auch beherrsche.
Um wieder zur Stirn und um wieder zur Nase zu kommen, welche Förderung braucht die Nase, welche Förderung braucht die Stirn?
Ja, die Nase, die Förderung der Nase, die erreicht man dadurch, dass man Kinder tatsächlich in ihrer Kreativität unterstützt, sie anspornt, ihre eigenen Ideen zu entwickeln. Und die Stirn, die Beharrlichkeit, die kann man auf ganz unterschiedlichen Ebenen fördern. Das fängt bei Kindern an, dass man sie ermutigt, eben Dinge auch gegen einen bestimmten inneren Widerstand zu einem Ende zu bringen. Und in der Schule bin ich eben ein großer Freund eben von selbst initiierten Projekten, die Kinder dann eben auch mal über 3 Monate oder ein halbes Jahr weiterentwickeln und dann eben zu einem Abschluss bringen und diesen Abschluss dann auch präsentieren. Also wie es in Deutschland zum Beispiel in der Waldorfschule gemacht wird, wo es dann Projektarbeiten gibt, die dann über 6 Monate gehen, wo man 6 Monate an der Fragestellung dranbleibt und dann über die Sachen referiert und sich dann auch einer Diskussion stellt. Das sind Ansätze, wo ich der Meinung bin, dass man die weiter verfolgen muss und intensivieren muss. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man die Diskursfähigkeit der Kinder schult, dass man auch wieder lernt, dass man mit harten Bandagen für seine Meinung einsteht und dass eine bestimmte Gesprächskultur gefördert wird, die weggeht einfach sozusagen von der klassischen Lehrsituation. Der Lehrer erzählt, was die Kinder lernen ist. Die Sachen werden dann nicht mehr wirklich diskutiert. Man kann da auch mal wieder in eine Streitkultur reingehen.
Das ist ja ein ganz bestimmtes Verständnis von Disziplin. Sie haben es schon angedeutet. Was sagen Sie einem, der sagt, wer A sagt, muss auch B sagen?
Ja, das ist mir als Formel zu einfach. Also ich möchte nicht so der mittlerweile Gott sei Dank vergangenen Disziplinierung von Kindern das Wort reden. Also es geht jetzt nicht nur darum, Kinder gegen ihren Willen zu irgendetwas anzuhalten. Also idealerweise weckt man in den Kindern das Verständnis auch für Disziplin. Und bei meinen eigenen Schülern habe ich tatsächlich auch Leute, die das verstanden haben und die dann ganz, ganz langfristig ihren Weg gehen und dann eben auf diesem Weg dann auch Erfolge erringen.
Machen Sie ein Beispiel.
Das sind dann Leute, die ihre eigenen Auftrittsgruppen gründen, die dann dazu ermutige, das auch zu tun, wo ich mich dann bewusst auch zurückziehe, um dann sozusagen den Konflikt Konflikten auch Raum zu schaffen, von denen ich weiß, dass sie stattfinden werden. Die müssen lernen, sich selbst zu verkaufen, die müssen selbst ihre Verträge abschließen, die müssen selbst ihre Pressematerialien zusammenstellen und die merken dann ganz genau, was für Arbeiten gemacht werden müssen, damit sie zu einem Erfolg kommen. Und das ist wichtig, dass man sich an der Stelle als Lehrer zurückzieht und sie dann dazu bringt, durch eigene Disziplin ihren eigenen Weg zu gehen.
Sie denken viel nach über Eigensinn. Jetzt mal das Wort beim Wort genommen. Was bedeutet es eigentlich?
Ja, Eigensinn hat für mich zwei ganz unterschiedliche Komponenten. Die eine Komponente ist, das Wort beim Wortsinn zu packen, der Sinn für das eigene, der Sinn, die eigenen Fragen zu entdecken, die eigenen Interessen. Gleichzeitig hat Eigensinn bei uns die Konnotation von störrischem Beharren. Und auch das finde ich sehr, sehr wichtig, weil das implizit beinhaltet, dass man an einer Sache dranbleibt.
Was hat eigentlich bei Ihnen den Ausschlag gegeben, dass Sie sich so sehr mit Eigensinn beschäftigen?
Ja, also weshalb ich sozusagen mich mit dieser Fragestellung beschäftige, das hängt damit zusammen, dass mir dieser Talent- und Begabungsbegriff, der gerade in den Schulen so populär ist, dass der mir viel zu einseitig ist. Also ich habe festgestellt, in meiner eigenen Lehrtätigkeit, die ich jetzt auch 25 Jahre ausübe, dass Talent von beinahe untergeordneter Bedeutung ist. Ich habe gesehen, dass die Leute richtig gut werden, die eine ganz, ganz starke innere Motivation haben, etwas zu tun. Und diese innere Motivation hilft ihnen, über viele Widerstände und auch Niederlagen hinwegzugehen und sich nicht entmutigen zu lassen. Während das Talent Gefahr läuft, in eine Falle zu fallen. Das hat auch mit unserer Belobigungskultur zu tun. Das Talent wird sein Talent die ganze Zeit gelobt und dieses Lob verhindert, dass man sich der Wahrheit stellt, dass man, um was wirklich Außerordentliches zu erreichen, man eben auch mit vielen Frustrationen und Niederlagen konfrontiert sein wird. Und diese Belobigungskultur des Talentes oder des Begabten führt für mein Empfinden vollkommen in die Sackgasse. Und deshalb finde ich es wichtiger, auch die Leute zu unterstützen, die ein Talent für Beharrlichkeit und für innere Begeisterungsfähigkeit und Motivation haben, die skurril sind und sich aber von ihrem Weg nicht abbringen lassen.
Fleiß und Ausdauer, das hat so ein bisschen ein mehltauartiges Prestige, ist im Vergleich zum Glanz des Talentes nicht sehr hochgelobt, schon gar nicht in einer Kultur, die nicht sehr auf Wiederholung und nicht sehr auf Übung setzt, sondern auf Innovation immer wieder mal was Neues. Ist das ein Haltungsfehler?
Ja, also dieses Wort Fleiß, also in dem Zusammenhang, wie ich jetzt gerade denke, hat da eigentlich gar keinen Platz. Das ist ja so, wenn ich mich für eine Sache begeistere, also in meinem Falle zum Beispiel für das Trommeln, dann übe, dann bin ich für mein Empfinden nicht einfach fleißig, sondern ich mache das, was mir Spaß macht und ich möchte die nächste Stufe erreichen. Ich habe so eine innere Vision, eine innere Idee, ein Bild davon, was ich können möchte. Und wenn ich dann gegen viele Widerstände auf diesem Niveau dann angekommen bin, dann leuchtet am Horizont schon die nächste Aufgabe. Und ich weiß, ich komme nur dahin, wenn ich dann die anderen Sachen so internalisiert habe, dass ich mich dieser neuen Aufgabe dann stellen kann. Und wenn ich auf diesem Gipfel bin, sehe ich den nächsten Gipfel und so klettere und kraxle ich im Grunde genommen durch die Gebirgslandschaft meiner eigenen Fähigkeiten. Und das ist was anderes für mich, als wenn ich sage, ich setze mich da jetzt jeden Tag mal 2 Stunden hin und bin fleißig und hau regelmäßig auf meine Trommel drauf. Das ist irgendwie das Kultivieren eines inneren eigenen Wahnsinns, einer Leidenschaft.
Sie haben davon gesprochen, dass Talent möglicherweise überbewertet wird. Mit der Kreativität könnte es ja ein bisschen ähnlich sein. Wir reden extrem viel von Kreativität. Wir sprechen auch extrem schnell von Kreativität. Ich kann mir vorstellen, dass das Ihnen auch ähnlich Mühe macht.
Ja, das ist richtig. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie weit der Weg ist von einer kindlichen Idee bis zu einer Profession. Das ist ein ganz, ganz langer Weg, für den man sehr, sehr viel Ausdauer braucht. Und ich finde, wir belügen unsere Kinder, wenn wir sie nicht darüber aufklären, wie viel Ausdauer und Leidenschaft man für einen solchen Weg aufbringen muss. Das darf man nicht verschweigen.
Wenn Sie heutige Kinder und Jugendliche ansehen, was bedroht eigentlich den Eigensinn?
Ja, also den Eigensinn im Sinne von jetzt von so einer störrischen Beharrlichkeit wird bedroht einfach bei uns zum Beispiel durch die Schulform, die wir jetzt haben. Also die Kinder sind für mein Gefühl, viel zu lange in der Schule, müssen viel zu viele Dinge lernen, wissen. Und dieses Wissen, Wissen von Fakten ist für mich ein nicht so wesentlicher Aspekt der Schulausbildung. Also wichtig finde ich, zu lernen, wie man Wissen erlangt und dann eben aus diesem Wissen eigene Visionen zu entwickeln und diesen eigenen Visionen dann eben auch, wie ich gesagt habe, einen Raum zu schaffen, die zu einem Produkt zu machen, zu einer Idee zu machen, zu einem Buch zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig und das wird bei uns weder an der Universität noch an der Oberschule gefördert und gelehrt.
Wir leben doch in einer Wissensgesellschaft. Wie kommen Sie dazu zu sagen, Wissen sei nicht so wichtig?
Also einfaches Faktenwissen kann man ja überall nachschlagen. Ich sage nur Google. Das Wissen ist für mich ein eher untergeordneter Teil. Also ich bin jetzt schon der Meinung, dass es auch hilfreich sein kann, mal zu wissen, wann Rom gegründet wurde oder wann Athen gegen Sparta gekämpft hat. Aber andere Wissensstrategien halte ich für wesentlicher. Ich möchte ein Beispiel nennen. Ich habe vor 25 Jahren mein Abitur gemacht und hatte damals im Gegensatz zu den Schülern von heute nur 20 Stunden Unterricht vor dem Abitur. Der Klassenlehrer, den ich damals hatte, der Herr Birker, das war ein ganz, ganz junger Mann mit visionären Ideen. Und er hat mit uns damals die Geschichte des Theaters gemacht, von der griechischen Tragödie bis zum absurden Theater. Gleichzeitig haben wir die entsprechenden Bücher der verschiedenen Epochen gelesen, von Iphigenie auf Tauris bis zu Beckett. Wir haben in dieser Zeit Rhetorikunterricht gemacht und Kommunikationswissenschaften im Deutschunterricht. Es war ein ganz, ganz fantastischer Unterricht, der mir auch den Weg geebnet hat, Schriftsteller zu werden. Und diesen Michael Birker, der heute Direktor eines Gymnasiums geworden ist mit 1600 Schülern, den habe ich letztes Jahr getroffen und habe ihm meinen Dank ausgesprochen für diesen exzellenten Unterricht. Und dann hat er gesagt, er würde auch mit Wehmut an diese Zeit zurückdenken, weil heute könnte er das mit seinen Schülern nicht mehr machen, weil sie das Niveau nicht hätten, diesen Unterricht zu absolvieren. Daraufhin war ich vollkommen erstaunt und habe gefragt, woran das läge, weil die Kinder ja zwischen 35 und 38 Stunden in der Schule wären. Und er hat gesagt, dass das eigenständige Denken der Schüler in dieser Form nicht mehr vorhanden wäre und er hätte Schwierigkeiten, solche Fragestellungen noch zu behandeln. Und da hat es bei mir angefangen zu arbeiten und ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass Schüler, die 20 Stunden in der Schule waren, in der Lage waren, Dinge zu tun, die Schüler, die die doppelte Zeit in der Schule verbringen, heute nicht mehr machen können.
Ja, und was ist Ihre Antwort? Wie kann das sein? Die heutigen Schüler sind ja nicht einfach dümmer.
Nein, die heutigen Schüler sind nicht mehr dümmer, aber sie haben nicht mehr diese Motivation, ihre eigenen Ideen in die Tat umzusetzen, weil sie zu Wissensrezipienten geworden sind. Wenn jemand 38 Stunden in der Schule sitzt und Wissen aufnimmt, dann besteht keine große Motivation mehr, eigenen Standpunkten ein Gesicht zu geben und für diese Standpunkte einzustehen und zu streiten, was bei uns der Fall war.
Was könnte also, um wieder zu Einstein zu kommen, die PISA-geschüttelte Schulwelt, die PISA-geschüttelte Bildungslandschaft von Stirn und Nase lernen?
Ja, also ich denke, dass weniger mehr wäre. Ich denke, wir müssten den Lehrplan entfetten. Die Schüler sollten weniger Zeit in der Schule verbringen. Ich denke, mit 32 Stunden oder 30 Stunden ist man ausreichend viel Zeit in der Schule. Dann hat man die Möglichkeit, auch außerschulischen Interessen nachzugehen. Und gleichzeitig hat man in der Schule auch noch die Energie, eigene Sachen zu entwickeln und kommt im Grunde genommen vom Rezipienten eher in die Richtung des Produzenten, wo man eigene Visionen entwickelt kann und lernt, für diese Vision auch einzustehen.
Nun ist es mit der Freizeit, also mit der außerschulischen Zeit, so eine Sache. Oft ist da niemand da, der einen anregen würde. Wo sehen Sie da eine Lösung?
Na, da bin ich anderer Meinung. Also ich denke, dass das außerschulische Angebot ist für die Schüler ja sehr groß. Aber die Schüler haben, weil sie so viel Zeit in der Schule verbringen, ja fast keine Gelegenheit mehr, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. Also bei uns in der Schule, die Schüler, die zu uns kommen, sind ja schon ungeheuer diszipliniert, weil sie trotz ihrer Müdigkeit es noch schaffen, eben tanzen zu lernen oder was anderes zu machen. Wenn die Schüler weniger in der Schule wären, dann hätten sie viel mehr die Möglichkeit, in Vereine zu gehen, Kunst auszuüben, ihre eigenen Sachen zu entwickeln. Und gleichzeitig haben sie natürlich auch mehr Möglichkeiten, ihre sozialen Kompetenzen außerhalb der Schule zu entwickeln. In Partnerschaft, in ihren Gruppen und so weiter und so fort. Sie sind ja sehr stark auf die Schule fokussiert mittlerweile, was ich für einen Fehler halte.
Denken Sie nicht, dass das ein bisschen ein mittelständischer Standpunkt ist? Nicht alle Eltern können sich diese außerschulischen Angebote auch leisten. Nicht alle wissen überhaupt um deren Existenz.
Ja, also es gibt viele Dinge, die man auch bezahlen kann, wenn man das Geld nicht so dicke hat. Also Fußball spielen, Handball spielen, Judo machen, Tischtennis spielen. Das ist ja nicht teurer als zweimal in der Woche bei McDonald's einen Hamburger zu essen.
Marco Wehr, Sie machen sich, obwohl Sie kein Bildungsprofi sind, sehr viele Gedanken um Kinder, sehr viele Gedanken ums Wissen, ums Lernen, ums Denken. Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie denken, erster Schultag?
Ja, also wenn ich Hoffnungen artikulieren kann, also meine kleine Tochter Anouk, die kommt jetzt in die Schule, dann ist natürlich meine größte Hoffnung, dass die Lernbegeisterung, dieses Feuer, was in jedem Kind brennt, dass das von den Lehrern idealerweise nicht nur erhalten, sondern auch noch weiter angefacht wird. Meine Schreckensvorstellung wäre, wenn dieses Feuer ausgeblasen wird und das Kind dann letztendlich nur noch diszipliniert wird, damit man es dazu bringt, bestimmte Dinge zu lernen.
Wenn Sie an Ihren eigenen ersten Schultag denken, an den Beginn der Schule, was ist da mit Marco Wehr passiert, mit dem Eintritt in die Bildungsinstitution?
Also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, gar nichts. Also Schule wurde damals von uns und unseren Eltern gar nicht für so wichtig gehalten wie heutzutage. Ich bin eben in die Schule gegangen, aber ich bin genauso geblieben, wie ich war. Ich war jemand, der Buden gebaut hat, in Bäumen gelebt hat und sich mit anderen Jungs geprügelt hat. Und das hat sich auch lange Zeit nicht verändert. Also wir haben die Schule nicht so wahnsinnig wichtig genommen. Es war dann so, dass wir aber Gott sei Dank eben auch Lehrer hatten, die dann in der Lage waren, Interessen in uns zu wecken. Und von daher bin ich diesen Lehrern dankbar.
Denken Sie, dass die Schule normativer geworden ist bei allem Reden über Individualisierung?
Das weiß ich nicht. Also ob die Schule normativer geworden ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass mittlerweile ein fast hysterisches Interesse für Schule eingesetzt, was dazu führen könnte, dass man vielleicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Auch wenn ich sehe, wie Eltern jetzt in den Schulprozess eingebunden werden, dann bin ich mir gar nicht so ganz sicher, ob das dem Lernen und dem Klima sowohl zwischen Eltern und Lehrern als auch dem Klima zwischen Eltern und Schülern so zuträglich ist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.